Du hörst den Podcast Abnehmen leicht gemacht von und mit mir, Lana Nuth. Ich bin Fitnesstrainerin und Coach und ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, um hier eine ganzheitliche Perspektive auf das Thema Abnehmen zu bieten, um eben nicht nur diese rein operative Ebene, das heißt das, was man bei Ernährung und Bewegung richtig oder falsch machen kann, zu diskutieren, sondern eben auch auf Themen, die tiefer liegend sind, die den emotionalen, den kognitiven Anteil von uns halt mit einziehen, anzusprechen. Und genau, dich halt so bei deiner Abnahme zu unterstützen, denn meistens ist es so, dass wir schon grundsätzlich wissen, was gesund ist, wie wir uns bewegen sollen und dass wir hier wirklich viele Informationen auch schon gesammelt haben, aber es trotzdem irgendwie nicht mit der Umsetzung klappt. Und meistens liegt es tatsächlich daran, wenn wir nicht in die Umsetzung kommen, dass wir an die inneren Einstellungen und Rädchen gehen müssen und halt uns auch einmal mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen müssen. Genau. Und wie du weißt, wenn du den Podcast schon länger hörst, gibt es immer mal wieder auch Interviews mit Experten zu gewissen Themen. Und deswegen freue ich mich auch sehr, heute wieder eine Interviewfolge hier zu veröffentlichen. Und zwar habe ich heute die Kira Paul im Interview und Kira beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Essstörung, mit dem Thema wieder zu sich selbst finden, Selbstliebe zu praktizieren und die Verbindung mit dem eigenen Körper wieder ins Gleichgewicht und in die Liebe zu bringen. Und ja, Kira ist aus ihrer eigenen Geschichte heraus Coach, Speakerin, Podcast-Host, Autorin geworden und ja, eine ganz, ganz tolle Person. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht in diesem Interview mit ihr über das Thema Bodyshaming zu sprechen. Und falls du jetzt nicht genau weißt, was Bodyshaming ist, keine Sorge, das werden wir gleich auch nochmal genau auseinandernehmen, das Wort. Aber grundsätzlich kannst du dich in dieser Podcast-Folge darauf freuen, zu erfahren, was Bodyshaming ist und welche Erfahrungen ich und Kira damit gemacht haben, wie man einen positiveren Umgang mit sich selbst lernen kann und wie EFT als Technik helfen kann, wieder eine Verbindung zum eigenen Körper und zum eigenen Körpergefühl aufzubauen. Ja, so viel sei verraten. Am besten hörst du jetzt direkt rein ins Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß im Interview mit Kira Paul. So, ja, also heute haben wir wieder einen Interviewgast hier oder ich habe einen Interviewgast hier und das ist die Kira Paul. Hallo Kira.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vor allem auch, weil wir echt ewig gebraucht haben, um einen Termin zu finden. Ja, aber umso besser. Das heißt, wie heißt das, wenn was ewig... Nee, was lange währt, wird... Nee,
wie heißt das? Was lange währt, wird endlich gut oder so.
Genau. Ja, so ist es. Gut, also ich starte mal mit einer Vorstellung, damit auch unsere Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Wenn irgendwas dabei sein sollte, was komplett falsch ist oder was du gerne ergänzen möchtest, kannst du gerne im Nachtrag nochmal was dazu sagen. Ansonsten werde ich jetzt einfach mal anfangen. Und zwar ist die Kira... Coach und selber auch Podcast-Host. Im Moment leider in Babypause, aber es geht bald wieder weiter, habe ich gehört. Ja. Und Kira ist auch Autorin und Gründerin von Soul Food Journey, was ein Nachsorgeprogramm für Menschen mit einer Essstörung ist. Und ja, wenn ich überlege, wo ich das erste Mal auf Kira gestoßen bin, ist, glaube ich, dass ich im Podcast von Laura Seiler sie gehört habe. Also es ist schon lange her. Und ich weiß noch, dass ich da, also dass halt da auch so ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung aus der Essstörung herausging und das fand ich halt super, super interessant, weil ich finde, Essstörung, Abnehmen, diese Themen, die hängen halt sehr, sehr eng zusammen und nur weil irgendjemand jetzt nicht nach dem ICD-10 eine Essstörung hat, also für alle, die nicht wissen, was das ist so ein Katalog, wo die psychischen Erkrankungen quasi aufgelistet werden oder die Merkmale von einer psychischen Erkrankung wie einer Essstörung. Das heißt also, wenn man jetzt nicht unbedingt diese Merkmale erfüllt, hat man dann offiziell keine Essstörung, aber ein gestörtes Essverhalten hat halt sehr fließende Grenzen und bei dem einen haben so kleine Sachen große Auswirkungen und es ist trotzdem offiziell keine Essstörung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da sehr viele Parallelen halt auch so zu meinem Thema gesehen. Einfach, dass diese Persönlichkeitsentwicklung aus so einem Thema mit dem eigenen Körper heraus entstanden ist. Und deswegen habe ich auch immer mal wieder bei der Kira in den Podcast gehört. Und irgendwann haben wir auch mal bei Instagram eine kleine Kooperation gemacht, weil ich da so eine Persönlichkeitsentwicklungsreihe habe, wo ich immer frage,
ja, wie stehst du zum Thema Persönlichkeitsentwicklung? Was hat es dir bisher gebracht? Einfach, um mehr Leute für dieses Thema zu begeistern. Und ja, und jetzt heute ist Kira halt hier im Podcast. Und wir werden heute über das Thema Body Shaming sprechen. Ja, was ein Thema ist, wo, glaube ich, jeder von uns, auch jeder, der jetzt diesen Podcast zum Thema Abnehmen hört, einfach Berührungspunkte schon mal hatte. Und wir sprechen darüber, was das eigentlich ist und was wir hier für Erfahrungen haben und auch, wie EFT helfen kann. Denn Kira hat sich entwickelt in ihrer Reise als Coach. Sie hat ja mit dem Podcast angefangen und dann übers Coaching und über das Programm, was sie entwickelt hat. Da gab es auch immer wieder dieses spannende Tool EFT. Was das ist, sage ich noch nicht. Da können wir gleich noch drauf eingehen. Aber jedenfalls ist es immer mehr in den Mittelpunkt gerückt und ist jetzt auch wirklich ein präsentes Tool bei ihr. Und im Prinzip geht es bei dir, Kira, ja darum, bei deiner Arbeit so diese Verbindung zum eigenen Körper eben wieder zu heilen und wieder sozusagen ins Schaffen kommen zu können. Also einfach auf eine Ebene zu kommen, wo man auch wieder handlungsfähig ist. Hm. In einer Einheit mit dem Körper. Genau. Und genau, heute sprechen wir dann über das Thema Bodyshaming. So.
Yay.
Möchtest du da noch etwas ergänzen? Habe ich was vergessen?
Oh nee, du hast mich voll schön, das hat sich irgendwie voll schön angefühlt, wie du das zusammengefasst hast. Ich finde es nämlich immer sehr spannend, wenn jemand anderes etwas über einen sagt, beziehungsweise jemand anderes mich vorstellt, dann höre ich immer ganz gespannt zu, weil ich immer denke, oh, vielleicht ist da auch irgendwie was Neues für mich dabei, wie ich mich beschreiben kann oder vielleicht noch treffender beschreiben kann, weil aus den Augen von anderen andere Personen sehen ja manchmal noch mehr in einem, als ich es selber in mir sehe oder beschreiben würde. Deswegen habe ich es gerade total genossen, dir zu lauschen und würde sagen, es war alles dabei. Ja, also gut, mir fehlt nichts.
Dann bin ich zufrieden, wenn du zufrieden bist. Dann können wir in unser Thema einsteigen. Und vorbildlich, wie ich bin, habe ich mich vorbereitet und habe Body Shaming bei Google eingegeben. Mhm. Und habe natürlich eine Wikipedia-Definition bekommen. Und wir alle wissen ja, Wikipedia weiß alles. und ich werde das jetzt mal kurz hier vortragen, damit auch jeder weiß, was Body Shaming ist. Und genau, danach kannst du mal sagen, wie du diesen Begriff definieren würdest und was es für dich heißt.
Voll gerne. Okay.
Aber Wikipedia hat das erste Wort. Also, als Bodyshaming werden vor allem in sozialen Netzwerken abwertende Äußerungen über das Aussehen anderer bezeichnet. Okay, wie würdest du den Begriff definieren?
Also, ich würde es so ein bisschen auffächern. Denn ich finde, also erstmal, Bodyshaming bezieht sich aus meiner Sicht nicht nur auf die sozialen Netzwerke, sondern Bodyshaming findet überall statt, und sowohl im Außen als auch im Innen. Und das ist auch schon das, wie ich es definieren würde. Ich finde, es gibt ein Außen-Bodyshaming, das ist das, was Menschen zu mir sagen können und mich mit ihren eigenen Worten bewerten. Und dann gibt es das Bodyshaming innen. Und das ist das, wie diese Worte von außen in mir ankommen. Also so als Beispiel, wenn jetzt jemand zu mir sagt, boah, siehst du heute fett aus, dann kann das nur etwas in mir berühren, beziehungsweise kann es mich traurig machen, wenn es diesen, boah, sehe ich fett aus, Gedanken irgendwo in mir selber gibt. Denn wenn ich das selber nicht denke, dann bin ich ja in dem Moment eine total selbstbewusste, stabile Person und kann irgendwas antworten oder kann mit Humor darauf reagieren oder gebe auf jeden Fall irgendeine Rückmeldung auf diesen Kommentar. Und deswegen finde ich, gibt es so ein Bodyshaming, was im Außen stattfindet. Das ist das, was die anderen Leute sagen. Und dann gibt es das Bodyshaming innen. Das ist das, was ich selber an Bodyshaming mir gegenüber mitbringe und wodurch dieses Außen dann auf fruchtbaren Boden treffen kann. Mhm. Weil grundsätzlich hat Wikipedia aus meiner Sicht schon damit oder liegt damit richtig, dass es um Bewertung der anderen Person geht, auf den Körper bezogen. und das meistens ausgedrückt durch Worte. Aber ich finde, auch da geht es noch tiefer, weil Bodyshaming muss gar nicht mit Worten stattfinden, sondern Bodyshaming kann auch mit einem Blick stattfinden.
Oh ja.
Und deswegen, es gibt so aus meiner Sicht mehrere Ebenen von Bodyshaming, doch im Kern trifft Wikipedia quasi da oder trifft es auf jeden Fall zu, dass es um diese Bewertung oder auch Abwertung des Körperbildes einer Person geht. Wie siehst du das?
Würdest du sagen, da ist immer eine dritte Person involviert? Oder würdest du sagen, Bodyshaming kann auch so nur zwischen mir und mir selbst stattfinden?
Es kann auch zwischen mir und mir selbst stattfinden.
Und das quasi dann die Voraussetzung dafür, dass es auf fruchtbaren Boden trifft, wenn es bei jemand anderem ist.
Genau, weil wenn ich jetzt selber nicht denke, boah, sehe ich heute irgendwie fett aus oder fühle mich vielleicht sowieso schon total unwohl heute in meinem Körper, dann tangiert mich das ja gar nicht, wenn das jemand sagt. Dann denke ich mir so, ja und jetzt? Ja, also klar. Was willst du mir damit, oder ich frage zurück, was willst du mir damit genau sagen oder woher kommt das Bedürfnis, dass du das zu mir sagst oder dass du mir das sagen möchtest. Deswegen, ich glaube sogar, dass das Bodyshaming im Innen, also das mir selbst gegenüber meinem eigenen Körper, dass das sogar noch größer ist als das Bodyshaming im Außen. Ja. Alles, glaube ich, wie gesagt, so die Grundlage dafür ist, dass wir uns überhaupt so fühlen können, wie wir uns fühlen, wenn jemand anderes etwas über unseren Körper sagt.
Ja, nur wenn wir selbst auch irgendwo daran glauben, können wir das annehmen quasi und ja, dann damit weiterarbeiten, ja. Im negativen Sinne.
Ja, total.
Ja, wie sehe ich das, hast du ja gerade gefragt. Also erstmal war ich sehr, sehr überrascht, auch über diese soziale Medien in dieser Definition, weil wenn ich persönlich so überlege, wenn ich an Bodyshaming denke, so auch aus meiner Erfahrung, ich habe noch nie in sozialen Medien sowas erfahren. Ja, vielleicht bin ich auch zu alt, keine Ahnung, dass meine Generation jetzt, also ich bin jetzt so um die 30 rum, dass es das bei uns noch nicht gab in diesen Altern. Aber wenn ich irgendwelche Kommentare oder Blicke, ja, das auch, oder irgendwas anderes in Kommunikationsform so an mich herangetragen gefühlt habe, was dieses Thema ist, dann war es eher offline. Und deswegen hat mich da in dieser Definition das hätte ich auch erstmal, einfach rausgestrichen, weil es für mich klar, also da kann es stattfinden, aber für mich ist es tatsächlich, das, was mich geprägt hat, war immer offline. Und deswegen, das war so das, wo ich beim ersten Mal lesen auch so drüber gestolpert bin, wo ich dachte so, sehe ich jetzt eher anders. Aber ansonsten finde ich das ganz schön, dieses Bild, das quasi diese zwei Bereiche, dieses Äußere, das dann durch den anderen an einen herangetragen wird und halt auch dieses Innere, wo man es dann weiterträgt in sich hinein, so.
Mir ist gerade noch so ein Bild dazu eingefallen, weil es gibt ja auch so in der Kommunikationstheorie gibt es ja immer Sender und Empfänger und ich finde, Bodyshaming funktioniert genau so. Es gibt Menschen im Außen, die senden etwas, doch du kannst es nur empfangen, wenn das, was jemand sendet, vorher auch schon in dir ist. Nur dann empfängst du dieses als Bodyshaming, weil ansonsten würdest du es gar nicht als Bodyshaming empfinden, wenn es diese Grundlage dafür nicht in dir gäbe.
Da frage ich mich jetzt gerade, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Also habe ich zuerst mit mir selbst angefangen, innerlich schlecht zu reden und dann kam jemand und ich habe es bestätigt? Oder war es vielleicht doch so, dass jemand irgendwas Negatives zu mir gesagt hat und ich dann angefangen habe, so über mich zu denken? Sehr schwer, also.
Eine sehr große Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr individuell ist. Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass es bei jedem eine Mischung ist und dann wie so eine Spirale funktioniert. Dass sich das eine durch das andere dann so wie hochschaukelt. Dadurch wird es immer stärker in einem selbst. Dadurch wird auch die Selbstwahrnehmung vom Außen immer stärker und man fühlt sich immer häufiger durch irgendwelche Blicke und durch Worte also geschämt oder wie nennt man das auf Deutsch? angegriffen.
Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es ja so ein Zusammenspiel ist aus beidem. Und dass es aber trotzdem, also ich glaube, es muss etwas, also ja, es muss irgendwie trotzdem, es muss eher irgendwas in einem sein, damit man es überhaupt so interpretieren kann. Ja. Denn wenn es nichts in mir gäbe, wenn ich so voll in Ich bin Liebe zum Beispiel lebe, dann kann ja egal, was jemand zu mir sagen, ich würde es ja niemals so interpretieren, dass ich es auf mich persönlich beziehe oder auf meinen Körper beziehe oder meinen Körper dadurch abwerte, dass irgendjemand was über meinen Körper gesagt hat. Also irgendetwas...
Ja, vielleicht ist es so, dadurch, dass wir ja quasi durch unsere Eltern oder eine Bezugsperson, die erwachsen ist, sozialisiert werden. Und egal, wie gut die Person das macht, sie trägt ja immer ihre Werte auf uns.
Ja.
Und quasi, dass da einfach schon in was auch immer so ein bisschen dieser Samen gelegt wird und es dann daraus erwachsen kann. Einfach, weil man es nicht trennen kann. Wenn man ein Kind großzieht, dann wird man auch immer seine eigenen Weltanschauungen irgendwie damit reinbringen.
Ja.
Und das quasi das, was beim Erwachsenen schon dabei ist,
ja,
vielleicht bei uns dann einfach so gepflanzt wird und daraus kann es überhaupt erwachsen. Also.
Ja, ja. Also ich kann von mir zum Beispiel, wenn ich das jetzt einfach so detailliert quasi auf mich beziehe, dann weiß ich zum Beispiel über mich, dass ich nicht mitbekomme oder auch nicht gelernt habe, wie ich eine aktive und bewusste Beziehung zu meinem Körper führe, beziehungsweise auch noch nicht einmal, dass es eine Beziehung zu meinem Körper gibt. Das hat mir damals niemand beigebracht. Ich glaube auch, es war damals einfach noch gar nicht so im Bewusstsein von der Generation meiner Eltern. Deswegen ist das auch also kein Vorwurf, sondern einfach so eine Erkenntnis für mich gewesen auf dem Weg, dass ich das nicht gelernt habe, wie jetzt Fahrradfahren, sondern dass es etwas ist, was ich dann heutzutage für mich erlernen durfte und dann in mein Leben integrieren durfte. Und ich glaube, dass dieses eine bewusste Beziehung zum Körper führen, dass das viel damit zusammenhängt, ob ich zum Beispiel so eine Grundlage von Gedanken über meinen Körper habe und wie diese Grundlage von diesen Gedanken aussieht oder wie die Qualität dieser Gedanken ist. Denn wenn mir jetzt in der Schule von Klasse 1 oder im Kindergarten vielleicht schon beigebracht wird, dein Körper ist dein Fahrzeug, es ist wie ein Auto, du darfst deinen Körper nähren, damit du viel Energie hast, du hast deinen Körper, um dich zu bewegen, um Spaß zu haben, um Abenteuer zu erleben. Also wenn ich als Kind lerne, eine bestimmte und bewusste Beziehung zu meinem Körper aufzubauen und meinen Körper auch mit Werten zu füllen, dann lebe ich ja hinten raus auch eine ganz andere Beziehung, also eine ganz andere Qualität von Beziehung zu meinem Körper. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann Gedanken habe wie, mein Körper ist hässlich, ich muss meinen Körper optimieren, mein Körper ist falsch so, wie er ist, ich muss so und so aussehen, damit ich besser bin, oder dass der Körper so mit Leistung verbunden wird, die Wahrscheinlichkeit dafür ist dann, glaube ich, auf jeden Fall geringer, als wenn es gar keine Beachtung bekommt.
Ja. Absolut.
Deswegen, ich glaube, so die Beziehung zum Körper, das ist etwas, was wir ja alle jetzt so in den 30ern für uns entdecken dürfen und lernen dürfen. Und es gibt so viele Dinge, die ich wirklich erst richtig spät jetzt über meinen eigenen Körper gelernt habe. Und das finde ich selber so, ja, so abgefahren, dass ich 30 Jahre lang mit diesem Körper gelebt habe, ohne ihm wirklich Beachtung zu schenken oder die Wertschätzung, die er verdient hat. Das hat wirklich in den letzten 4 Jahren nochmal einen ganz anderen Stellenwert in meinem Leben bekommen, sodass ich auch ich würde sagen, seit 4 Jahren so eine wirklich bewusste Beziehung zu meinem Körper führe, die nicht nur mental geprägt ist, sondern auch wirklich emotional. Dass ich spüre diese Beziehung wie zu Freunden, zur Familie, zu meinem Partner. Ist auch das eine Beziehung?
Ja. Ich denke mir dann auch immer so, ja, ich denke auch so oft, dass Wahnsinn, wie lange man leben kann, ohne irgendwie was zu checken. So. Ja. Aber ich denke mir dann auch immer gleichzeitig, vielleicht wird es für meine Töchter leichter, weil ich jetzt diese Arbeit, auch wenn sie spät kommt, mache und ja, weil ich es dann auch wieder unbewusst weitergebe. Und ja, das war gerade noch ein Bild, was mir gerade so kam, bevor du damit angefangen hast, so Bodyshaming bei Babys, die noch gar nicht sozialisiert sind, das funktioniert ja gar nicht, weil die so voll im Einklang mit sich selbst sind und voll mit ihrem Körper und allem verbunden sind. Also.
Ja, absolut. Ja, total. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, also ja, klar. Es gibt ja auch Kosenamen von Babys, ne? Kleiner Mops oder kleines Bärchen oder was auch immer. Und ein Baby liegt ja nicht da und denkt sich, ich bin aber kein Mops. Also
du mit deinem kleinen Speckärmchen da.
Ja. Ja. Also ja, und ich glaube, das ist halt das Natürliche. Ich glaube, der Zustand, das ist sowieso auf vieles bezogen, ja, der Fall. Das Natürliche und was wir auch alle noch in uns tragen, irgendwo, zeigt uns ja ein Baby. Ein Baby ist so unbefleckt und reagiert auf alles einfach so, wie es ist.
Ja. Ich finde, das merkst du auch immer, so, wenn ein Baby jemand anlächelt, ich glaube, da kann sich keiner entziehen, weil das so rein ist.
Ja, ja. Ja, es ist so richtig von, ja, da leuchtet alles. Gefühlt, ja, wenn man in diese Augen schaut.
Ja. Okay, also zum. Wir sind schon wieder mit Babys. Kurzer Spoiler für alle, die zuhören: Wir sind zwei Mamas. Also, wir haben eben schon über Kinder gesprochen. Ja, aber ja, ich glaube tatsächlich, dieses Bodyshaming kann halt auch erst nach so einer Sozialisation stattfinden und erst dann ist dann auch dieser Nährboden irgendwie da, dass wir das in uns aufnehmen können und weiterverarbeiten und weitertragen können. Und ja, also ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie mal solche Erfahrungen gemacht, wo man durch jemand anderen abgewertet wurde. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, was so deine persönlichen Erfahrungen waren, vielleicht auch aus deiner Community, wo du da was Krasses oder einfach was Einprägsames so miterleben durftest.
Mhm. Ja, ja. Ich habe vorhin oder so kurz bevor wir gestartet haben, habe ich nochmal darüber nachgedacht und auch als ich das vorhin mit dem Außen und Innen gesagt habe, ich habe tatsächlich, also ich kann mich nicht an einen Moment erinnern, wo ich jetzt von außen in der Form Bodyshaming erlebt habe, dass ich mich in dem Moment geschämt habe. Bei mir war das nämlich hauptsächlich wirklich zu 99% dieses Innen. Also ich habe mich für mich geschämt. Andere haben das gar nicht mitbekommen, was in mir passiert ist. Und ich habe das ja auch nicht ausgesprochen oder geteilt. Und es gab halt nur so, es gab ein paar Momente, als ich ganz am Anfang meiner Essstörung in die Richtung Magersucht gerutscht bin. Doch da habe ich es ja nicht als Shaming empfunden, sondern wenn mich jemand angesprochen hat, so hey, alles okay bei dir, du siehst irgendwie nicht ganz so gesund aus, dann war das nicht in der Form Body-Shaming, weil das ja für meine Essstörung etwas war, was ich gefeiert habe. Für mich war es ja ein Sieg für meine Essstörung, wenn das jemand gesehen hat und dann auch noch gesagt hat, dass ich irgendwie nicht mehr ganz so gesund aussehe. Das war gefundenes Fressen, ja, aus der Perspektive meiner Essstörung jedenfalls, aus der gesunden Perspektive natürlich nicht. Deswegen habe ich jetzt so, wie ich es vorhin als Beispiel gesagt habe, habe ich es nie erlebt. Aber ich habe es halt 24/7 über Jahrzehnte erlebt, dass ich mich für mich geschämt habe und wie ich meinen Körper abgewertet habe und wie ich mich jeden Tag unwohl gefühlt habe oder auch richtig Hass empfunden habe gegen meinen Körper. Und Ich glaube auch, dass wenn dieser, ja, wenn das, wenn Bodyshaming im Innen bis hin zu Hassgefühlen zum Beispiel gegenüber dem eigenen Körper sich entwickelt, dass dann, also dann ist aus meiner jetzigen Perspektive die logische Konsequenz, dass wir irgendwo ein Bedürfnis entwickeln, diesen Körper zu verletzen oder verletzen zu wollen, weil wir unserem Körper die Schuld für all unsere Probleme im Leben geben. Und das habe ich auch, also das habe ich unterbewusst damals gemacht. Das weiß ich jetzt heutzutage durch die ganze Aufarbeitung. Doch ich habe es damals unterbewusst gemacht, dass ich meinem Körper quasi für alles die Schuld gegeben habe. Das für alles, für eine schlechte Note in der Schule, für irgendeinen Satz von meiner Mutter und später, wenn ich krank war, als sich mein Freund getrennt hat, also für alles, weil ich immer gesagt habe, wäre mein Körper nicht so und so, dann wäre das nicht passiert. Hm. Also ich habe meinen Körper für alles verantwortlich gemacht und habe meinen Körper für alles bewertet und abgewertet, dass ich ja, Scham bis hin zu Hass empfunden habe gegenüber meinem Körper.
Ja. Ja, das ist dieses Scham, also das heißt ja Shaming, ja. Aber es ist eigentlich auch schon eher so, wenn es, ich finde, im Inneren ist es eher irgendwie so Aggression. Also es ist selten, dass man sich dann im Innen so schämt. Also würde ich jetzt sagen, es ist eher tatsächlich eher irgendwie Autoaggression oder ja, die dann wie auch immer stattfindet durch Sprache oder halt auch tatsächlich dann wieder im Außen durch Handlungen. Hm.
Ja, ja. Also ich habe, ja, also ich habe es eher, also das Shaming hat eher so gegenüber mir selbst stattgefunden, dass ich dann zum Beispiel angefangen habe, Körperteile oder Körperbereiche verstecken zu wollen, weil ich mich dafür geschämt habe oder weil ich selber der Meinung war, meine Brüste sind so klein oder ich bin nicht weiblich genug, deswegen habe ich mich dann angezogen wie ein Junge. Also diese Scham, die habe ich so gegenüber, also die habe ich selber kreiert und mich dadurch auch selber so gefühlt, ohne dass mir das jemand im Außen jetzt bestätigt hat oder bestätigen musste.
Kannst du dich erinnern, wo das angefangen hat? Also nur weil ich jetzt gedacht habe, wenn du gedacht hast, meine Brüste sind zu klein, vielleicht war das bei dir keine Person, sondern vielleicht ein Frauenmagazin oder so, die dann schon ein gewisses Bild an dich herangetragen hat, also dass es da schon irgendwas im Außen gab. Weißt du ungefähr, wann es angefangen hat, dass das bei dir so losging?
Ja, das war, ich würde sagen, so mit 12, 13, als ich, also an sich da, wo ich angefangen habe, es hat dann angefangen, als mein Körper angefangen hat, sich zu verändern, Richtung von Mädchen zur Frau. Und das auch, als ich das angefangen habe, bei anderen zu sehen und mich zum Beispiel in der Sportumkleide angefangen habe zu vergleichen, weil es ist ja irgendwie mit jedem weiblichen Körper um mich herum ist ja plötzlich was passiert. Die einen halt früher oder später. Plötzlich kommen da irgendwelche Haare aus dem Körper, unter den Armen, Schambereich. Es verändert sich ja so viel. Ja. Und auch diese ganzen Veränderungen, auch die Regelblutung. Ich habe alles, was zu der Zeit passiert ist, abgewertet. Ich fand das total schlecht, schlimm, eklig. Also ja, ich fand das alles eklig, aber nur bei mir selbst, bei anderen nicht. Und eigentlich habe ich mich immer danach gesehnt, dass ich quasi auch irgendwie ein bisschen weiterentwickelt bin, dass ich schon so weit bin wie die anderen, mit denen ich mich verglichen habe, weil ich mich immer auch als zurückgeblieben, in Anführungszeichen, bewertet habe und mich auch dafür wieder geschämt habe, weil ich der Meinung war, ich bin irgendwie nicht ganz so weit wie die anderen.
Sehr interessant, dass dann bei dir gar nicht jemand von außen das herangetragen hat, sondern dass du es gesucht hast irgendwie im Außen.
Ja.
Das abgeglichen hast irgendwie. und dann das quasi als negative Wertung zurückkam sozusagen und dann im Inneren sich fortgepflanzt hat.
Ja, genau. Also meine Schlussfolgerung war immer aus jedem Vergleich, aus jeder Situation, dass ich irgendwie schlecht bin, dass mein Körper nicht richtig ist, dass ich nicht richtig bin, wodurch dann natürlich so ein Selbstbild entsteht, was sehr negativ ist.
Ja.
Wodurch dann wiederum auch als Folge entsteht, dass diese Beziehung zu mir selbst halt immer war, also ja, ich mich immer weiter von mir selber entferne, immer weiter von diesem Körper auch Abstand nehme, in dem ich zwar wohne, aber zu dem ich keine Beziehung führen möchte, weil ich ihn halt so ablehne.
Ja.
Also ja, das war wie so eine über Jahre Aneinanderreihung von Dingen, die aber trotzdem alle zusammenhängen.
Ja, ja. Ich habe natürlich auch so im Vorhinein so ein bisschen über nachgedacht, so wo war das bei mir? Ich glaube, also ich habe so drüber nachgedacht, bei mir war, glaube ich, als allererstes auch, also wir haben jetzt auch ganz viel von Abwerten gesprochen und Bewerten. Mhm. Ich glaube, das allererste, was so in meinem Innern gepflanzt wurde, von verschiedenen Leuten ist, dass es einfach eine Wertigkeit von Körper gibt, ja. Mhm. Es gibt Körper, die sind besser, es gibt Körper, die sind schlechter, so. Also das war so das allererste, was ich mich daran erinnern konnte, wo ich so gemerkt habe, okay, mein Körper ist vielleicht nicht perfekt, wie er ist. Weil es gibt Körper, die sind gut und es gibt Körper, die sind schlecht. Und dick sein ist schon mal prinzipiell schlecht, so. Und ich hatte tatsächlich auch in jedem Alter so ein paar Momente, wo irgendwie von außen was gesagt hat über meinen Körper. Und das ist natürlich durch dieses Wertungssystem, was in mir schon fest implementiert war, ist da natürlich auch fruchtbaren Boden gestoßen. Und ich weiß noch, das sind so, der Moment selbst war vielleicht gar nicht so schlimm, aber diese Momente haben sich total eingebrannt und sind dann in verschiedensten Situationen auch wieder aufgeploppt als Beweisführung. Und das war dann so, wie es sich bei mir im Inneren fortgesetzt hat. Also dass ich das dann halt als Argument genommen habe, okay, jetzt musst du abnehmen, weil diese vollkommen belanglose Person hat dir ja das bestätigt, dass es so ist. Ja, also du bildest dir das nicht nur selbst ein, sondern du hast ja hier Beweisstück 1, 2, 3, 4, dass du tatsächlich nicht gut bist, wie du bist. So. Ja.
Mm.
Und das waren so meine Erfahrungen. Aber im Endeffekt, das, was du auch erzählt hast, das ist zu dieser Trennung von zum eigenen, der Verbindung vom eigenen Körper kommt. Das ist wie so eine Spirale, dass jedes Mal, wenn man diese Gedankenprozesse durchläuft, jedes Mal, wenn man nochmal diese Momente hochholt, wenn man nochmal den Abgleich macht, trennt einen das ja immer ein Stück weit mehr.
Mm, ja. Ja.
Was meinst,
absolut.
Was glaubst du, warum gibt's sowas? Warum tun wir überhaupt sowas? Also ich meine, ist ja eigentlich nicht so, ist ja nicht so schön. Also.
Nee, wir könnten unsere Zeit einfach, also wir könnten unsere Zeit und Energie auch anders nutzen.
Ja.
Oh ja, warum tun wir sowas? Gute Frage. Ich glaube schon, dass es zum einen die Anlage in uns gibt, dass unsere Psyche ja ein Stück weit so funktioniert, dass sie Bestätigung für unser Glaubenssystem sucht, was wir schon in uns tragen. Und dass, wenn ich über mich selber denke, ich bin hässlich oder mein Körper ist nicht gut genug, wenn ich sowas denke, dann gehe ich ja auch mit diesem Filter durch die Welt und dann kann jemand noch so nett oder noch so viele Komplimente machen. Ich werde das trotzdem so filtern, dass es am Ende zu mein Körper ist nicht gut genug, passt.
Ja.
Deswegen ist es ja auch immer wichtig, dass diese Veränderung, also es hilft uns nicht, dass wir tausendmal hören, du bist schön, du bist schön, du bist schön, solange ich selber nicht fühle, ich bin schön, solange ich das selber nicht annehmen kann und fühlen kann, hilft mir das nicht, beziehungsweise verändert es nichts in meiner eigenen Welt und wie ich mich wahrnehme und fühle. Also, ich finde es, ja, lässt sich gar nicht so einfach in Worte fassen.
Ja, schwierig. Habe ich auch, ich habe halt gedacht so, okay, ja, wir sind soziale Wesen, wir Menschen brauchen die Gruppe und ich glaube, es ist halt einfach natürlich, dass man versucht, in dieser Gruppe eine gute Stellung zu bekommen. Und ja, ich glaube, in der Natur ist es einfach so, dass da auch immer irgendwie ein bisschen Kampf mit reinspielt. Insofern hat sich das dann beim Menschen eben über, jetzt nicht mehr mit Waffen, sondern eher dann über Sprache, über soziale Degradierung von anderen quasi, so dann irgendwie manifestiert. Und ich glaube, deshalb tun wir das letztendlich so an, weil unsere Gesellschaft das als ja System sozusagen drin hat und wir übernehmen das einfach und versuchen im Endeffekt eigentlich was Gutes für uns selbst zu schaffen, nämlich eine gute soziale Position, die uns Sicherheit gibt. Ja, leider auf eine höchst unreflektierte und recht destruktive Art und Weise.
Ja, und ich glaube auch, es kam mir gerade noch so hoch, dass, also ich glaube, dass sich jeder Mensch, wenn wir jetzt mal wieder von einem Baby ausgehen, was ja nichts braucht, also oder das meiste, was es braucht, ist Liebe, um zu wachsen und zu gedeihen, neben der Nahrungsaufnahme. Und ich glaube, dass das etwas, also so eine Ursehnsucht ist, die jeder Mensch also in sich trägt, diese Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Und wenn wir ja so ein bestimmtes System für uns entwickeln oder unser Selbstwert oder unsere Identität mit unserem Körperbild zusammenhängt, dann versuchen wir aus unserem Körper das Instrument zu machen, das dafür sorgt, dass wir Liebe und Anerkennung bekommen. Und wenn ich dann glaube, okay, dieses ganz konkrete Körperbild ist dafür verantwortlich oder nur mit diesem Körperbild, was ich vor meinem inneren Auge für mich sehe, verschafft mir diese Liebe und Anerkennung, dann programmiere ich meine Innenwelt darauf, dass es kein höheres Ziel für mich gibt, außer diesem Körperbild zu entsprechen, weil unsere Ursehnsucht, unsere Überlebenssehnsucht ist, Liebe und Anerkennung zu bekommen. Und wenn das halt verknüpft ist mit Identität, Selbstwert und Körperbild, dann bleibt einem Menschen nichts anderes übrig, als sein ganzes Handeln darauf auszurichten, diesen Körper zu bekommen, weil für das Unterbewusstsein bedeutet das, dass dein Überleben davon abhängig ist. Und wenn du diesen Körper nicht bekommst oder dem Körperbild nicht entsprichst, was dir vorschwebt oder was du für gut empfindest, dann, dann ist innerlich, also ist dein Körper total im Stressmodus und hat das Gefühl, er wird nicht überleben. Und deswegen richten wir unser Handeln ja komplett danach aus, was wir uns quasi vorher innerlich erschaffen haben.
Wie gut, dass wir das aufnehmen. Voll richtig.
Ich hoffe, es war verständlich.
Nein, richtig, richtig gut war das. Also ich finde allein diese Aussage, dass man hier seinen Körper instrumentalisiert.
Ja.
Ja, krass. Krasse Erkenntnis gerade. Und finde ich auch super wertvoll im Zusammenhang hier mit Bodyshaming, weil im Grunde tut man nichts anderes. Und auch die Leute, die das ja, wenn sie da sind, im Außen an uns herantragen. Und das kann ja dann durch Sprache, Blickkontakt oder halt auch zum Beispiel durch Symbole oder Bilder in Zeitschriften oder so. Das hat ja auch irgendwo ein Mensch mal geschaffen. Ja. Und auch die instrumentalisieren Körper hier. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich bei diesem Thema.
Ja, absolut. Also ja, der Körper, also es ist ja auch oft dann dieses Gefühl, ich bin das, was ich denke, was andere über meinen Körper denken.
Ja. Ja.
Also eigentlich sind wir mittlerweile an dem Punkt, dass wir noch nicht mal mehr das sind oder die Person sind, die wir selber sein zu denken, sondern dass wir glauben, der Mensch zu sein, der wir denken, also quasi die Gedanken von anderen zu sein.
Ja, ja. Man hat so ein Bild, dass man sich selbst irgendwie geschaffen hat, das durch andere dann noch bestätigt wurde und das versucht man zu bestätigen, obwohl man selbst dieses Bild gar nicht ist. Man wäre es vielleicht gerne. Vielleicht, weil es halt auch geschönt ist, aber ja.
Ja.
Ja. Okay, was so ganz grundsätzlich, jetzt kommt eine ganz grundsätzliche Frage. Was glaubst du, wie man hier einen positiveren Umgang mit sich selbst wieder lernen kann?
Also, was für mich auf jeden Fall sehr wichtig war, war zum einen, also am Ursprung anzufangen und überhaupt erst einmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das, was ich nenne, wenn ich über mich spreche, dass mein Ich, also dass mein Körper ein Bestandteil meines Ichs ist, aber dass das, was ich mit Ich meine, so viel mehr ist als mein Körper. Ja. Weil ich früher halt, dadurch, dass das so gekoppelt war und mein Selbstwert sehr stark von dem Feedback abhängig war, was ich über meinen Körper bekommen habe, oder auch generell über das, was mein Körper gemacht hat oder auch nicht gemacht hat oder wie er ausgesehen hat, da habe ich halt erst verstanden, dass ich sehr viel mehr bin als das, was ich über meinen Körper denke.
Ja.
Und das klingt zwar so banal und auch heutzutage lesen wir ja ganz häufig irgendwelche Blogartikel oder irgendwelche Sätze, wo es immer um Körper, Geist und Seele geht oder um Körper und Gefühle oder Körper und dein Spirit. Also das lesen wir ja heute sehr viel, doch es hat auf jeden Fall auf meinem Weg eine Weile gedauert, bis ich angefangen habe, das zu leben und bis sich das auch wirklich für mich so angefühlt hat, dass ich diese Beziehung zu meinem Körper führe, eine bewusste Beziehung zu meinen Gedanken habe, eine bewusste Beziehung zu meinen Gefühlen lebe. Das war im Grunde alles Teil auf diesem Weg der inneren Arbeit. Und deswegen würde ich immer da anfangen, dass ich mir bewusst mache, wer oder was bin ich eigentlich noch außer meinem Körper.
Ja, ja, wo du das gerade sagst, da kam bei mir auch, ich glaube, bei mir war auch ein Schlüsselerlebnis, dass diese Erkenntnis, ich bin nicht mein Körper. Das war für mich so wichtig, das wirklich zu erkennen, dass egal, was mein Körper jetzt gerade so tut oder macht, dass das nichts mit meinem Wert zu tun hat. Dass es vollkommen egal ist, ob ich 5 Kilo weniger oder mehr wiege, dass mein Wert davon absolut frei ist und es mich im Kern nicht verändert. Also finde ich total, würde ich dir voll zustimmen, dass das so dieses Ich, diese Identitätsarbeit, glaube ich, ganz grundsätzlich ist, da an diesem Thema.
Ja. Und so ganz praktisch, also falls jemand irgendwie direkt damit anfangen möchte, da eine Erfahrung zu machen, wie sich das vielleicht anfühlen kann oder mit der Zeit anfühlt, habe ich zum Beispiel mich damals angefangen, also vor der Dusche oder nach der Dusche am besten. Ich habe einfach angefangen, mich nackt vor den Spiegel zu stellen und nicht meinen Körper anzuschauen, sondern mir selber in die Augen zu schauen. Um zwar voll in Gänze meinen Körper irgendwie natürlich wahrnehmen zu können und auch den Rand im Spiegel auch sehen zu können, aber meinen Fokus auf meine Augen zu richten und mir ganz tief in die Augen zu schauen. Dadurch hat sich mit der Zeit, also das ist eine Sache, mit der ich angefangen hatte, doch dadurch hat sich mit der Zeit so dieses Gefühl eingestellt, dass da mehr in mir steckt, dass ich, Kira, noch so viel mehr bin als das, was ich noch in meinem Spiegel sehe als Körper. Das war so was ganz, ja, ganz Leichtes, Praktisches, was ich einfach erstmal so damals gemacht habe.
Was ich gemacht habe, ist, mich auch einfach mal nackt zu schminken. Ja, also einfach, ich habe mich nicht auf meinen Körper da konzentriert, aber es war am Anfang ganz schwer, mich zu ertragen, so nackt. Mhm. Ja? Und ich habe natürlich dann, wenn ich mich geschminkt habe, habe ich mich natürlich auf mein Gesicht fokussiert, aber ich habe halt natürlich trotzdem noch wahrgenommen, dass ich sonst nichts anhabe und konnte das aber so leichter ertragen. Und das halt auch gelernt. Mhm. Weil das klingt jetzt so blöde, ne? Also, dass man sich nackt vor den Spiegel stellt. Aber ja, wenn man halt wirklich diese gestörte Verbindung zu seinem Körper hat, dann kann man das nicht ertragen. Dann meidet man Spiegel, dann will man das nicht sehen, was da ist.
Ja, ja absolut. Und wer hat sich, also ich habe mir wirklich vorher, keine Ahnung, ob ich mir davor jemals die Zeit genommen habe, meinen Körper anzuschauen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Also ich stand nicht vorm Spiegel und habe mir mal meinen Körper so richtig angeschaut und mir jeden Leberfleck angeguckt oder vielleicht auch mal gezählt, wie viele Leberflecke habe ich eigentlich. Ich finde, das sind alles, also heutzutage, das ist schon so eine Anspielung darauf, wie man quasi auch eine Beziehung zum Körper führen kann, dass wir unseren Körper auch wirklich kennenlernen, sei es jetzt von außen betrachtet und aber auch von innen. Also der Körper ist ja nicht nur außen, das, was wir sehen, sondern er hat ja auch im Innen noch ganz viele Kraftwerke, Organe, Zyklen, Organismen und alles Mögliche. Da gibt es ja so viel kennenzulernen, was ich halt heutzutage total spannend finde und was meine Beziehung zu meinem Körper auch komplett verändert hat. Je mehr ich über meinen Körper erfahren habe, je mehr ich erkannt habe, je mehr ich gelernt habe, desto intensiver hat sich diese Beziehung angefühlt, desto mehr konnte ich meinen Körper anfangen, wertzuschätzen oder auch zu pflegen mit der Pflege, die ihm gut tut oder die er braucht. Und das führt dann ja auch wieder bis hin zu Nahrung und allem, was ich in diesen Körper hineingebe. Also da hing von heute aus gesehen so viel mit zusammen und der Startschuss war diese Erkenntnis, ich bin mehr als mein Körper. Doch ich finde, es verändert auch in allen anderen Lebensbereichen alles.
Ja.
Wenn wir uns Zeit nehmen, unseren Körper kennenzulernen.
Ja.
Und das Krasse ist ja auch, das kann ja niemand anderes. Also niemand kann das für mich tun. Niemand kann meinen Körper so kennenlernen, wie er ist, weil nur ich in diesem Körper stecke. Nur ich kann die Gefühle empfinden, die ich in Verbindung mit meinem Körper fühle. Nur ich weiß, wie es ist, meinen linken Daumen zu bewegen. Also nur ich kann das ja tun. Also wenn wir es nicht bei uns selber machen, wird dieser Körper halt nie bewusst irgendwie wertgeschätzt oder gelebt.
Ja. Wer ist da der Experte? Und, ne, also manchmal frage ich mich auch so, die Leute, also wenn man dann zum Arzt geht und der soll von außen dann einem sagen, was mit einem los ist, finde ich schwierig, weil man selbst das doch nur wirklich 100%, also man kann es ihm erzählen, so, und er kann dann halt das abgleichen mit Dingen bei anderen Menschen, ja, aber meistens ist man ja selbst noch intuitiver viel mehr mit dabei, also, ja.
Mhm. Ja. Total. Und dafür ist es, glaube ich, auch so wichtig, um dann überhaupt zum Beispiel so intuitiv, intuitiv leben zu können, brauchen wir ja diese Verbindung. Wenn ich diese Verbindung nicht habe, dann fühle ich, also dann, ich weiß noch ganz genau, wie das war. Ich habe mich wirklich gefühlt damals wie eine Hülle. Ich war irgendwie wie so eine Hülle, die sich aber so leer gefühlt hat innerlich, dass ich da war keine Intuition oder irgendwas spürbar. Ich konnte dir noch nicht mal sagen, wenn du mich gefragt hättest, was fühlst du gerade, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich weiß es nicht oder nichts. Nichts ist zwar auch ein Gefühl, aber ich hätte wahrscheinlich gesagt, keine Ahnung.
Ich hätte wahrscheinlich gesagt, gut, weil das tut man so. Also gehört sich gut zu sagen.
Ja, gut. Ja. Ja, irgendeine Standardantwort, die halt die im Grunde aber nichts aussagt.
Ja. Ja, du hast ja, habe ich ja eben auch schon gesagt, gespoilert, dass du auch in deiner Arbeit ganz viel auch mit EFT arbeitest.
Ja.
Erstmal, was ist das überhaupt? Was bedeutet EFT? Und wie kann das vielleicht helfen, diese Verbindung zum eigenen Körper und zum eigenen Körpergefühl eben wieder aufzubauen und zu stärken?
Ja. Ach ja, es ist so schön. Also, EFT steht offiziell für Emotional Freedom Technique. Ich habe irgendwann, das war aber gar keine Absicht, aber ich habe irgendwann immer gesagt Emotional Freedom Tapping, weil es das ist, was ich mache. Aber es heißt Emotional Freedom Technique. Es ist eine Technik, die auch beschrieben wird als emotionale Akupunktur ohne Nadel, weil es eine Klopf-Akupressur-Technik ist. Also das heißt, jeder, der das macht oder praktiziert oder auch mit dem ich es praktiziere, wir benutzen unsere Hände, aktivieren und stimulieren damit bestimmte Meridianpunkte in unserem Nervensystem über das Klopfen unseres Körpers. Das sind genau dieselben Punkte, die auch bei einer Akupunktur mit Nadeln stimuliert werden können. Und durch dieses Klopfen wird die Energie in unserem System wieder freigesetzt bzw. in Schwung gebracht. Und deshalb kann mit EFT auch ganz viel Blockadenarbeit gemacht werden. Also das heißt, wir lösen innere und emotionale Blockaden, die sich im Körper festgesetzt haben, die wir meistens dann im Außen durch unsere Entscheidungen oder auch Handlungen wahrnehmen können, aber nicht verstehen, warum wir das so machen. Und das ist dann oft so ein Indiz dafür, dass da irgendwie was Emotionales dahinter steckt, was nicht einfach so mental greifbar ist. Und deswegen vereint EFT aus meiner Sicht so vier Bereiche. Das ist einmal das Mentale, weil wir während des EFT auch mit Worten arbeiten. Also während des Klopfens werden auch Worte gesprochen. Das heißt, die Gedanken werden aufgegriffen, die da sind. Also die mentale Ebene wird mit einbezogen. Dann die emotionale Ebene, weil Emotion ja für Emotion, Energie in Bewegung steht. Und genau das machen wir mit dem Tapping, dass wir die Energie wieder in Bewegung bringen und durch das Klopfen so eine Vibration im Körper entsteht, dass dadurch die Energie in Schwung gebracht wird. Dann die körperliche Ebene, weil wir mit unserem Körper arbeiten. Also wir nutzen in dem Moment, wenn wir tappen, nutzen wir unseren Körper für unsere Heilungsarbeit und für unseren Heilungsprozess. Und es trainiert auch, finde ich, generell unser Körpergefühl, weil je nachdem, wie das Tapping angewandt wird, doch ich arbeite halt sehr gerne mit Farben oder mit dem Farbspektrum und auch mit dem dazugehörigen Gefühl, also dass überhaupt erstmal ein Gefühl in Verbindung mit dem Körper lokalisiert wird, ich also sagen kann, okay, wo sitzt die Angst? Und dann in meinen Körper spüre und sagen kann, die Angst sitzt gerade in meinem Bauch. Und welche Farbe hat diese Angst gerade in meinem Bauchbereich? Und dann ist es vielleicht rot. Und dann wird dieses rote Gefühl, diese rote Angst, wird dann in den Tapping-Prozess zum Beispiel mit eingebunden. Und die Angst entwickelt sich weiter. Irgendwann ist die Angst nicht mehr rot. Irgendwann ist die Angst nicht mehr im Bauchbereich. Irgendwann ist sie grün oder ist sie in der Kehle oder im Gesicht, in der Stirn. Also es trainiert generell auch so dieses Gefühlsempfinden über mein Körpergefühl, was ich halt unfassbar wertvoll empfunden habe auf dem Weg und auch heute noch, also heutzutage auch noch. Und die vierte Ebene ist so die energetische Ebene, weil das Ganze, also das, wenn man das als Werkzeug betrachtet im Coaching-Bereich, dann ist es ein energetisches Werkzeug, weil wir nichts anderes tun, als dass es darum geht, dass wir mit der eigenen Energie im Körper arbeiten und diese wieder in den Fluss bringen, damit wir selber wieder in den Fluss kommen. Und mit in Fluss kommen meine ich halt, dass wir Klarheit spüren, dass wir mit unserer Intuition verbunden sind, dass wir Leichtigkeit empfinden, dass wir ja generell Freude an unserem Leben haben und empfinden. Und das lässt sich aber auf jedes ganz konkrete Thema anwenden. Also je konkreter ein Thema, desto besser.
Ja. Ja, irgendwie, also irgendwie instrumentalisiert man hier auch den Körper, aber auf eine andere Art und Weise.
Ja. Wir nutzen den Körper für. Ja. Wir nutzen den Körper, ja, oder die Beziehung zum Körper, zum Heilen.
Das ist tatsächlich so ein bisschen so, als ob man sich selbst so ein bisschen in Fokus bringt, finde ich immer. Ne? Also man hat einerseits, ne, wo wir eben diese schöne mittlerweile Plattitüde Körper, Geist, Seele, ne, hatten. Genau das bringt man irgendwie übereinander. Also wenn das sowieso drei Kreise sind, dann bringt man das damit, finde ich, also zu einer Einheit. Und
ja,
das Tolle an EFT ist ja, danach fühlt man sich so viel besser als vorher und manchmal sind es nur ein paar Minuten, wie man, in denen man das macht.
Ja.
Es hat halt dadurch, dass es so punktuell ist, jetzt sowohl körperlich, ja, also wenn man diese Punkte klopft, als auch durch dieses Mentale, das ja auch, also teilweise schon gezielt dann auf das Problem punktuell. Dadurch kriegt man halt innerhalb von sehr, sehr wenig Zeit sehr große Veränderungen manchmal.
Ja. Ja, absolut. Und es ist halt auch so, also was ich auch das Wertvolle daran finde, ist auch, also je öfter ich das ja mache, je öfter ich das praktiziere, desto mehr wird es auch irgendwann selbstverständlich für einen selbst. Also es ist nicht etwas, es ist etwas, was jeder Mensch lernen kann und dann auch irgendwann auf sich selber anwenden kann. Wenn wir verstanden haben, wie das funktioniert, wenn es bestimmte Erfahrungen gibt, die wir dann damit gemacht haben, wenn wir wissen, wie wir uns davor oder danach gefühlt haben, dann fängt dann jeder an, das irgendwie in seinen Alltag zu integrieren.
Ja.
Und das, finde ich, ist so das Schöne, weil wir dadurch lernen, als diese emotionalen Wesen zu leben, die wir sind.
Ja.
Und vielleicht brauchen wir irgendwann das Klopfen nicht mehr. Vielleicht ist das Klopfen das Tool auf dem Weg dorthin. Doch ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich irgendwie Menschen sehe, die halt irgendwie das Klopfen für sich entdeckt haben oder nutzen im Laufe des Alltags, weil es einfach, es hilft so sehr in so vielen Situationen, in denen irgendwie Stress eine Rolle spielt oder in denen wir selber nicht verbunden sind mit uns, um wieder zurückzukommen, um wieder zurück in diesen Körper zu kommen, um wieder einzuchecken, also so nenne ich das für mich immer, um wieder hier bei mir zu sein, in diesem Körper anzukommen, präsent zu sein, im Moment zu sein, im Jetzt zu leben. Da hilft es mir immer, egal wo. Das letzte Beispiel ist jetzt gerade die Eingewöhnung in der Kita. Es hat mich auf jeden Fall auch irgendwie gestresst, wenn ich da sitze und von außen zugucke, gefühlt alles in dem Moment anders machen würde, als es die Person macht, die jetzt halt für mein Kind dann verantwortlich ist in dem Moment oder die Betreuung übernimmt für mein eigenes Kind. Und da habe ich zum Beispiel auch geklopft. Dann sitze ich halt in der Eingewöhnung da und habe einen Punkt auf meiner Hand und den habe ich geklopft. Und währenddessen habe ich dann mein Mantra gesprochen und war dadurch entspannt. Also es ist so leicht, es darf auch leicht sein und es ist auch so schön spielerisch, finde ich. Und deswegen macht es auch so Spaß.
Ja.
Also wir denken ja immer, dass die ganzen Themen oder Blockaden, die wir haben, die fühlen sich halt immer so schwer an. Und ja, die sind halt auch schwer und am Anfang von so einer EFT-Session sind auch die meisten auf so einem Level von 0 bis 10, wird halt immer nochmal eingeschätzt, stehen die meisten bei einer 10.
Ja.
Doch rückblickend nach dann 60 Minuten ist dann oft jeder so verwundert, warum sich das am Anfang eigentlich so schwer angefühlt hat, weil es eigentlich gar nicht so schwer ist. Also die Perspektive, die ändert sich komplett, aber nicht dadurch, dass wir das übergehen und sagen, das Gefühl ist gar nicht so schlimm, sondern wir gehen in das Gefühl rein. Also wir gehen da rein in das Gefühl, wir gehen durch das Gefühl, wir gehen mit dem Gefühl weiter. Und dadurch, dass wir das Gefühl an die Hand nehmen, es durchleben, anschauen, wertschätzen, ehren, vergeben, das, was es halt braucht, dadurch entsteht dann wirklich auf der anderen Seite eine komplett neue Perspektive und nach 60 Minuten steht eine Person auch auf der anderen Seite von diesem Fluss, durch den wir dann einmal durchgegangen sind, wodurch einfach alles anders ist.
Ja, ja, weil es ein ganzheitliches Erleben eines Problems ist und nicht, also es ist halt nicht diese kognitive Herangehensweise, es ist auch irgendwie, weil es ist halt ganzheitlich, aber es ist halt auch, ich finde vor allem dieses Erleben macht den Unterschied und das bringt einen auch so rein und durch.
Ja, und dieses Erleben, was du gerade sagst, das war auch einer der Punkte, weshalb ich mich dazu entschieden habe, das halt hauptsächlich zu nutzen oder zu machen, weil mir immer so wichtig war, dass die Menschen in die Umsetzung kommen. Weil die meisten kamen sowieso immer damit, dass sie das Gefühl hatten, sie wissen alles und haben alles verstanden, aber sie kommen nicht in die Umsetzung. Ja. Und EFT ist einfach so ein Tool, womit du umsetzt. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber in dem Moment praktizierst du ja bereits und dadurch, dass du ja auch selber klopfst, also ich mache das ja nicht für die Person, sondern ich mache mit und leite an, aber letztendlich praktiziert die Person es in dem Moment schon selbst und dadurch ist jede Person schon in der Umsetzung drin. Und das ist halt das, was ich so, so phänomenal finde, weil es oftmals an der Umsetzung hapert und dieses Tool einfach bereits die Umsetzung ist.
Ja. Was kann denn so ein allererster Schritt sein, wenn man jetzt sagt, boah, klingt gut, will ich auch. Was würdest du da sagen? Wie kann man damit anfangen?
Also erstmal für sich selbst einfach so anfangen, würde ich sagen, such dir einen Punkt aus. Ich würde halt den Punkt unter dem Schlüsselbein empfehlen. Manche machen das sogar intuitiv, ohne es zu wissen. Mhm. Das ist also bei den meisten so 3 Finger breit unterm Schlüsselbein, mit beiden Händen zu klopfen, wenn du merkst, dich belastet was beispielsweise, und dann das, was ist, auszusprechen. Weil oftmals sprechen wir ja die Gefühle, die wir haben, auch nicht aus, wodurch sie dann wieder unterdrückt werden oder immer größer werden oder verschleppt werden oder projiziert werden oder. Also wirklich dich hinzusetzen, zu klopfen und dann zu sagen, ich fühle mich gerade total beschissen. Ich habe das Gefühl, mein Leben läuft in eine komplett andere Richtung, als ich mir das vorgestellt habe. Ich wünschte, ich wäre ein anderer Mensch. Also einfach das auszusprechen, was ist, weil das ist bereits ein erster Schritt, um Kontakt mit deinen Gefühlen aufzunehmen. Und es ist bereits ein bewusster Schritt, um eine aktive Beziehung zu deinen Gefühlen zu leben, das erstmal laut auszusprechen. Weil in dem Moment, das ist halt so cool, in dem Moment, wenn du es laut aussprichst und auch noch klopfst, hast du diese Vibration in deinem Körper und die Worte, die du aussprichst, die haben ja auch in dem Moment nochmal wie so eine Rückkopplung in deinem Körper. Also die Worte, die du laut aussprichst, die lösen auch nochmal eine Vibration in deinem Körper aus, wodurch es zum Beispiel sein kann, dass du durch das Aussprechen erst ins Fühlen kommst. Weil wir oftmals erst, wenn wir es laut ausgesprochen haben, anfangen zu fühlen, was wir wirklich fühlen. Oder zum Beispiel zu fühlen, wie traurig uns das eigentlich macht, dass wir uns so beschissen fühlen.
Ja.
Also du kommst dadurch auf jeden Fall schon mal in Kontakt mit dir, mit dem, was ist, und wenn es richtig gut läuft, auch mit deinem echten Gefühl, was dahinter steckt. Und dann kannst du zum Beispiel, das ist dann so das Wertvolle daran, mit dem Gefühl, was wirklich hinter dem Thema steckt, mit dem kannst du dann im Grunde arbeiten. Und dann würde ich sagen, geht es ins Coaching, weil dann beginnt oftmals der unterbewusste Prozess, wo wir dann nicht unbedingt den Zugang zu haben.
Ja.
Also mental zumindest nicht. Deswegen würde ich da sagen, wenn du dann das Gefühl hast und damit nicht weiterkommst, dann steckt auf jeden Fall irgendwas Tieferes dahinter, wo dann einmal gemeinsam geschaut werden kann.
Ja. Ja, aber das ist ja auch schon mal erstmal immer das Allerwichtigste, erstmal da Bewusstsein irgendwie reinzubringen in die Sache.
Ja.
Erstmal sich der Sache wirklich auch bewusst zu werden und Klarheit zu schaffen, indem man halt auch mal ausspricht, was denn eigentlich ist.
Ja.
Weil wir überspringen das ja ganz gerne, ne? Also wir spüren es irgendwie, wir wollen nicht darauf eingehen, wir reagieren.
Ja.
Wie auch immer.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Ja.
Und da erstmal so auf diese Gefühlsebene überhaupt zu kommen und nicht nur auf der Problemebene zu bleiben und irgendwie zu sagen, oh, meine Mutter regt mich einfach jedes Mal so auf. Ja, was macht das denn mit mir, dass sie mich aufregt? Und wie fühle ich mich denn eigentlich dabei? Und was löst sie denn auch in mir aus, meine Mutter?
Ja, ja.
Also das, ja.
Das ist eine ganz witzige Sache, dass du das jetzt mit der Mutter gesagt hast. Wir kommen nämlich jetzt zu meinen Abschlussfragen. Und apropos Mutter.
Ja.
Ja, also meine erste Abschlussfrage ist immer, stell dir vor, du hättest eine Tochter. Also du bist die Mutter.
Ja. Ja.
Und deine Tochter ist jetzt so quasi vor der Pubertät oder vielleicht schon in dieser Pubertät. In einem sensiblen, kritischen Alter halt einfach. Und wenn du ihr hier einen Rat in Bezug auf das Thema, vielleicht Bodyshaming, ja, unser heutiges Thema, wenn du ihr hier einen Rat geben könntest, was wäre das? Was würdest du ihr sagen?
Ich würde ihr sagen, bleib immer bei dir und erinnere dich immer daran, dass du wertvoll bist.
Das ist sehr weise. Ich frage mich gerade, ob ein Mädchen in dem Alter das verstehen kann.
Ich hoffe es, wenn sie vorher schon die Grundlagen dafür mitbekommen hat, um das zu verstehen, dann hoffe ich, dass dieses Mädchen versteht, was damit gemeint ist.
Ja, ja, das stimmt. Ja. Gibt es ein Buch, das für dich einen Unterschied gemacht hat? Also gibt es ein Buch, das vielleicht dein Leben verändert hat, wo du sagst, so, das hatte auf jeden Fall einen großen Einfluss, das dich auf deinem Weg begleitet hat oder wo du auch vielleicht sagst, das ist ein Buch, das sollte wirklich jeder gelesen haben.
Ja, ich überlege gerade, ob ich den Titel richtig zusammenkriege. Aber auf jeden Fall, also Rückkehr zur Liebe heißt es, oder Die Rückkehr zur Liebe von Marianne Williamson. Das Buch hat auf jeden Fall... Ja, das Buch hat sehr viel verändert. Es war also für mich auf meinem Weg war es auf jeden Fall ein lebensveränderndes Buch, weil es ganz viel angestoßen hat, ganz viel, also mich ganz viel zum Nachdenken gebracht hat, ganz viel auf diesen Ursprung eingeht. Also wer sind wir eigentlich als natürliche Menschen? Was ist unser Naturell? Was verbindet uns Menschen auch alle gemeinsam, unabhängig davon, was aktuell in den heutigen Zeiten auch los ist. Es geht so ganz stark ja auf den Ursprung von uns Menschen ein.
Werde ich auf jeden Fall in die Shownotes schreiben und auf meine Bücherliste stecken.
Auf die lange, lange Liste.
Ja, ich liebe das ja, diese Frage. Die werde ich niemals aus meinen Abschlussfragen streichen, weil ich jedes Mal mehr Material für mein ohnehin unübersichtlich großen Bücher-To-Do-Stapel haben.
Ja.
Ja, vielen Dank dafür, für diese Ergänzung. Ja, und ganz wichtig, also die letzte Frage ist für heute. Wo findet man dich und wie kann man mit dir zusammenarbeiten und was steht bei dir so an? Also für jeden, der jetzt interessiert ist, erzähl mal was.
Ja. Ja, also ich starte jetzt ja gerade so langsam wieder zurück aus meiner Babypause. Das heißt, der Podcast geht auf jeden Fall bald weiter. Und ich habe jetzt auch gerade angefangen, schon wieder Coaching-Termine zu vergeben. Also man kann sich auf jeden Fall wieder bei mir melden, per E-Mail, per Instagram, über die Website. Also auf jedem Wege erreicht mich auf jeden Fall die Nachricht. Und ich melde mich dann auch relativ zeitnah zurück. Und führe auch immer ein Vorgespräch vorher, weil mir das ganz wichtig ist, sich vorher so ein bisschen kennenzulernen, damit ich auch ein Gefühl dafür bekomme, ob ich die richtige Person bin, um wirklich ja den Support leisten zu können, den diese Person braucht. Deswegen auf jeden Fall immer ein Kennenlernen und ein Vorgespräch, bevor wir überhaupt irgendwas starten. Und ja, was steht an? Also ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit gehabt in den letzten Monaten, mir Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Und deswegen, also es wird quasi, ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Und ich habe so ein bisschen die Vorstellung davon, dass sich das Themenspektrum etwas erweitert, etwas breiter wird, weil ich im Kern, auch wenn ich immer mit Frauen, die eine Essstörung haben, gearbeitet habe in den letzten 5 Jahren, ging es im Kern immer um ein und dasselbe Thema. Und das war immer die Selbstliebe. Und es war immer diese Beziehung zu mir selbst. Und selbst beinhaltet alles, was zu meinem Selbst dazugehört. Und deswegen wird das jetzt quasi mein Unterslogan, weil es sich schon immer um dieses Thema gedreht hat in der eigentlichen Arbeit, die ich gemacht habe. Und deswegen erlaube ich mir jetzt selber erstmal auch, mich dafür zu öffnen und über andere Themen zu sprechen, die mich auch ja, beschäftigt haben und auch heutzutage beschäftigen. Und freue mich halt, ich freue mich einfach mega darauf, als mein heutiges Ich Inhalte zu machen. Ich hatte vorher sehr lange das Gefühl, dass ich immer so ein bisschen wie in meine Vergangenheit reise, um die Themen zu erarbeiten, die anderen Menschen im Jetzt helfen. Doch es hat ein bisschen gedauert. Doch ich habe halt jetzt verstanden, dass ich trotzdem auch nach wie vor diese Menschen weiterhin supporte, weil ich es halt nur nicht so eingrenze auf Frau mit Essstörung, aber inhaltlich noch über genau dieselben Themen spreche wie vorher, weil es auch hinter einer Essstörung um viele dieser Themen geht, die alle anderen Menschen auch beschäftigen, auch wenn kein Symptom da ist oder ein anderes Symptom im Leben da ist. Und darauf freue ich mich jetzt im Moment einfach total und bin mega gespannt, was da so für Türen aufgehen, weil ich irgendwie merke, also ich habe das Gefühl, da passiert was, ohne zu wissen, was genau es ist.
Ich dachte auch gerade, wo du gesagt hast, ich mache weiter da, wo ich aufgehört habe. Und ich dachte so, aber nicht mehr als dieselbe Person.
Nee, genau. Und das fühlt sich halt so richtig gut an. Und darauf habe ich einfach so richtig Bock.
Ja, also falls ihr dabei sein wollt, ich werde alles, alle Links, Websites, Instagram, alles, wo ihr die Kira finden könnt, natürlich in die Shownotes packen. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns irgendwie Feedback gibt. Also ihr könnt mir schreiben, ihr könnt ihr schreiben. Ja, ansonsten überlasse ich dir das Schlusswort zu dieser Folge. Von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Ich fand es total das schöne Gespräch. Ich fand es, obwohl es so ein blödes Thema ist, ja, also negativ in dem Sinne, fand ich sehr, also ich fühle mich jetzt besser als vorher. Ja, also vielen, vielen Dank an der Stelle von mir.
Oh, vielen Dank. Oh Gott, was für eine Ehre, dass ich jetzt das Schlusswort habe. Jetzt habe ich das Gefühl, was kann ich noch sagen? Ich fand es auf jeden Fall auch total wertvoll. Ich habe mir, glaube ich, auch noch nie. Ja, also klar, ich kenne Body Shaming oder auch aus den Coachings, wo es dann doch ab und zu mal Thema ist. Doch mir ist vorhin auch aufgefallen, ich sehe das so stark aus dieser inneren Perspektive, dass ja ich irgendwie komplett ausgeblendet habe, dass es das Body Shaming im Außen ja auch noch gibt, weil ich halt irgendwie immer so von innen an die Sachen rangehe und Deswegen glaube ich, es ist auch voll wertvoll, so als letzten Impuls würde ich auch voll gerne noch mitgeben, für sich selber mal zu schauen und das einfach mal so runterzuschreiben, wie drücke ich Scham aus? Also wie trage ich dazu bei, dass ich mich für meinen Körper schämen kann? Was denke ich über meinen Körper, was diese Scham verursacht oder vergrößert? Oder was sage ich auch zu meinem Körper, wenn ich in den Spiegel schaue? Dem mal Beachtung zu schenken und mal so richtig reinzugehen und überhaupt erst einmal wahrzunehmen, was sind da eigentlich für Bewertungen in mir vorhanden? Was sind da eigentlich für Verurteilungen über meinen Körper in mir existent? Um mal zu sehen, welche Grundlage bringe ich denn aktuell mit? Und dann fange ich nämlich an zu verstehen, warum manche Worte ein bestimmtes Gefühl in mir auslösen.
Ja. Vielen, vielen Dank. So, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen, genauso gut wie mir, und du konntest hier sehr viel für dich mitnehmen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, sich einmal mit der eigenen Bodyshaming-Vergangenheit, ob jetzt online oder offline oder in welcher Form auch immer, auseinanderzusetzen. Weil es tatsächlich so ist, dass wir diese Verletzungen, die es ja im Endeffekt sind, in uns tragen, und die haben einfach Wunden hinterlassen, die in manchen Situationen dann einfach ihre Wirkung entfalten. Und zum Beispiel, wenn wir dann auf dem Kipppunkt stehen, wo wir sagen, soll ich das jetzt essen? Soll ich meine Abnahme jetzt einfach über den Haufen werfen? Bin ich das gerade wert? Und das ist die Frage, die wir uns dann meistens unbewusst stellen, wo diese Verletzungen für Nein stimmen. Und wir wissen ja eigentlich, dass das vollkommener Quatsch ist, denn du, ich, einfach jeder Mensch ist es wert, sich hier seiner Veränderung Zeit und Liebe und diese ganze Arbeit zu widmen. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch hier einmal auseinanderzusetzen, das einmal bewusst anzuschauen und zu heilen und sich selbst hier die Liebe zu geben, die man braucht. Denn diese Wunden lassen sich tatsächlich hauptsächlich mit Liebe heilen. Und ich wünsche dir wirklich, dass du auch hier deine eigenen Wunden heilen kannst. Und wenn das geschafft ist, dass du deine Abnahme dann wirklich mit mehr Kraft, mehr Energie angehen kannst und im Endeffekt eben auch dieses Projekt, diese Veränderung hinter dir lassen kannst. Denn du weißt ja, ich glaube einfach, dass hinter der Abnahme noch ein ganz tolles Leben steht bei jedem von uns. Und dass du als wahnsinnig intelligente, kreative und tolle Persönlichkeit einfach mehr in deinem Leben und in dieser Welt schaffen kannst, wenn du dieses Thema Abnehmen einfach mal abschließt und hinter dir lässt und all die Energie, die du drauf verwendest, auf andere kraftvolle und auch für andere Menschen guttunende Projekte richtest und diesen inneren Zwist einfach beiseite legen kannst. Genau. Ja, wie immer findest du natürlich alle Shownotes in den Shownotes. Findest du alle Notizen zu Kira, natürlich auch zu mir in den Shownotes, genau. Und halt Profile, alles, was wichtig ist. Und wie gesagt, wir freuen uns auch sehr, wenn du uns hier deine Meinung sagst, wenn du uns einfach kontaktierst und zur Folge etwas sagst. Gut, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut und ciao, ciao.